Wir fahren fort mit unserer Serie durch den ersten Petrusbrief. So lade ich euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zu 1. Petrus, Kapitel 1. 1. Petrus, Kapitel 1, die Verse 23 bis 25. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Amen.
Amen.
Lasst uns beten. Treuer Herr Jesus, wir preisen dich für dein lebendiges, bleibendes und vergängliches Wort, für dein Evangelium. Belebe und stärke uns durch deine Rede, durch dein Wort, Herr, dass wir für dich leben in dieser Zeit, die uns noch gegeben ist auf Erden. Herr, stärke uns durch deine Gnade. Gepriesen sei dein Name. Amen.
Amen.
Nehmt gerne Platz. Erinnert euch, der Apostel Petrus schreibt diesen Brief an Menschen, die Fremde geworden sind in dieser Welt. Denn wir Christen wurden von dem Vater erwählt, der Sohn hat uns durch sein Blut erkauft, der Heilige Geist hat uns erneuert, der dreimal heilige Gott hat uns für sich selbst ausgesondert, dass wir heilig für ihn leben. Und darum sind wir Christen zwar noch in dieser Welt, aber wir sind nicht länger von der Welt. Nein, wir sind im Exil, wir sind Fremdlinge, wir leben in der Fremdlingschaft. Unsere Heimat ist im Himmel, aber wir leben noch für eine bestimmte, begrenzte Zeit hier auf Erden. Und diese Zeit in der Fremdlingschaft ist alles andere als einfach, haben wir gesehen in den Versen zuvor. Gerade deswegen ja sind wir Fremdkörper in dieser Welt. Wir werden ausgegrenzt und verlacht, verlästert und verspottet, ja vielleicht sogar verfolgt. Und wir haben so manches zu erleiden und zu ertragen. Petrus beschreibt das, dass wir durchs Feuer gehen. Unser Glaube wird auf die Probe gestellt. Wir werden geprüft und wir befinden uns auch im beständigen Kampf gegen die Sünde und die Leidenschaften, dass wir uns wieder der Welt anpassen, aus der wir doch entflohen sind durch die Gnade Gottes. Ja, diese Zeit der Fremdlingschaft ist hart und jeder von euch, der ein Fremdling ist, weiß das. Jeder von euch, der ein wahres Kind Gottes ist, weiß das und hat es selbst erfahren. Aber gerade weil wir so alleine sind in dieser Welt, gerade weil wir Fremdlinge, Ausländer sind, weil unsere Heimat ganz woanders ist, deswegen ist es ja gerade so wichtig, dass wir ganz nah zusammenrücken, dass wir zusammenkommen und Gemeinschaft pflegen und Schulter an Schulter stehen in dieser Zeit. Und ist das nicht so? Was hätte uns denn sonst zusammengebracht, die wir so unterschiedliche Hintergründe haben? So viele unterschiedliche Nationen sind. Wie kommt es also, dass wir so innig und herzlich verbunden zusammen vereint sind wie eine Familie? Ist das nicht erstaunlich? Es beruht allein auf dieser Tatsache, dass wir Fremdlinge sind in dieser Welt und einander gefunden haben. Am letzten Mittwoch erzählte mir Benjamin Hetterich, dass er auf der Arbeit einen Christen gefunden hat, der ihm begegnet ist. Und die beiden, obwohl sie sich nicht kannten, fanden heraus, dass sie Christen sind. Und die Kollegen waren recht erstaunt darüber, denn die beiden gingen miteinander so um, als würden sie sich schon lange kennen. Da ist schon gleich eine Verbundenheit da. Und die Kollegen haben das nicht verstanden, wie das funktioniert. Wir wissen, woran das liegt. Wir gehören zusammen. Was haben wir letzten Sonntag gelesen in 1. Petrus Kapitel 1, Vers 22? Da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Bruderliebe. Lasst uns über diese Bruderliebe weiter nachdenken. Der Apostel Petrus erinnert uns jetzt nämlich in unserem Predigttext, warum wir diese ungeheuchelte Liebe zueinander haben. Warum wir aus reinem Herzen einander lieben, indem wir aneinander festhalten und uns beständig lieben. Warum ist das so? Nun, er nennt uns hier in unserem Predigttext zwei Gründe. Nämlich erstens, wir haben eine gemeinsame Herkunft und zweitens, wir haben eine gemeinsame Zukunft. Lasst uns diese gemeinsame Herkunft und unsere gemeinsame Zukunft betrachten. Noch einmal ab Vers 22. Da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen, denn ihr seid wiedergeboren. Nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichen durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Warum haben wir ungeheuchelte, anhaltende Liebe im Herzen? Warum halten wir einander fest? Mit ausgestrecktem Arm, haben wir gehört. Mit wahrer Zuneigung, mit echtem Interesse, mit wirklicher Anteilnahme und herzlicher Fürsorge. Warum? Weil wir wiedergeboren sind. Ihr seid wiedergeboren. Man könnte auch übersetzen, wiedergezeugt. Wir haben alle ein und denselben Erzeuger. Wir sind tatsächlich Brüder. Petrus schreibt nicht umsonst von Brüderliebe. Er schreibt nicht von allgemeiner Liebe, er schreibt von Bruderliebe. Wir haben ein und denselben Vater. Hat er nicht gesagt in Vers 17, wenn ihr mal zurückschaut, ihr ruft Gott als euren Vater an? Ja, er ist unser Erzeuger und wir sind eine Familie. Schaut euch mal an in Kapitel 2, was Petrus da sagt in Vers 9. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Verstehst du? Petrus nennt uns ein auserwähltes Geschlecht. Das heißt eine von Gott erwählte Gattung, eine Familie, ein Stamm, ein Volk, tatsächlich eine Nation. Es ist nicht bloß hier eine nette Metapher, die benutzt wird. Wir sind nicht einfach wie eine Gruppe, die sich irgendwie nett verbunden fühlt, weil sie um einem Lagerfeuer sitzt und Kumbaya, my Lord, singt. Es ist weitaus mehr als ein Gefühl der Zusammengehörigkeit. Wir sind faktisch durch Geburt, durch Zeugung eine Familie, wahre Verwandte. Wir sagen nicht bloß einfach Brüder und Schwestern, weil es irgendwie nett klingt. Es ist tatsächlich so. Wir sind neu gezeugt. Wir bilden ein Geschlecht, das Geschlecht der Söhne und der Töchter Gottes, die Familie der Allerhöchsten. Und diese Verbundenheit, ihr Lieben, ist unvergänglich, sie ist ewig. Ganz im Gegenteil zu unserer natürlichen Verwandtschaft. Jeder von uns hat einen leiblichen Vater, aber das ist eine materielle, eine fleischliche Zeugung. Es ist genetische Abstammung, es ist irdisch, zeitlich, vergänglich, begrenzt. Ein vergänglicher Same, eine vergängliche Zeugung, die zu einem vergänglichen Leben führt. Denn alles Fleisch, lehrt uns Petrus hier, stirbt und verwest und vergeht. Nichts davon hat Bestand. Doch bei dem Geschlecht der Christen ist dies anders, denn wir wurden geistlich geboren und nicht allein fleischlich. So sagt uns die Heilige Schrift in Johannes Kapitel 1, Vers 13 über die Christen, sie sind nicht aus menschlichem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren. Unsere Neuzeugung ist nicht menschlich, nicht fleischlich, nicht zeitlich, nicht vergänglich. Wir wurden gezeugt durch Gottes Wort, durch das lebendige, bleibende Wort Gottes. Das heißt, durch Gottes Zeugungskraft, durch seinen Lebenskeim hat er uns lebendig gemacht. Wie Jesus sagt in Johannes Kapitel 6, Vers 63. Er sagt, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Hast du das gehört? Das Fleisch nützt nichts. Die Worte aber, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Gottes Wort, das Geist, das Leben ist, hat uns lebendig gemacht. Und das Fleisch nützt nichts. Er hat uns neu gezeugt durch seine Lebenskraft, durch sein Wort. Und damit sind wir Teil seiner Familie, eine ewige Familie. Und diese Verwandtschaft ist bedeutender als jede leibliche Verwandtschaft oder Abstammung. Denn all das ist vergänglich und vergeht. Aber die Zeugung durch Gott, durch sein ewiges Wort, hat ewige Bedeutung, hat ewig Bestand. Wir sind darum in Wahrheit Brüder, und zwar ewig. Ewig. Wir können das nicht rückgängig machen. Wir sind tatsächlich in Ewigkeit Brüder und Schwestern, eine Familie, die in aller Ewigkeit zusammen sein wird. Und darum ist es nur das Natürlichste, was unserer neuen Natur entspricht, dass wir einander tatsächlich lieben, mit unsterblicher Liebe. Denn wir sind wiedergeboren, wir sind wiedergezeugt, wir sind eine Familie, die ewig unsterblich sind und darum ewig unsterblich miteinander vereint sein werden. Und darum entspricht es unserer ewigen Natur, dass wir mit ausgestrecktem Arm anhaltend einander lieben, denn wir haben eine anhaltende, beständige, ewige Natur von Gott verliehen bekommen. Weil wir zusammengehören, faktisch durch die Wiedergeburt ewig verbunden sind, sind wir enger miteinander verbunden als jede Blutsverwandtschaft oder Freundschaft auf der Erde. Wir bleiben beieinander in Ewigkeit. Und so lieben wir einander in Ewigkeit. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichen Samen, sondern aus unvergänglichen, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Ihr seid wiedergeboren. Aber eben nicht nur unsere Herkunft vereint uns und führt dazu, dass wir einander lieben. Nicht nur unsere Herkunft, sondern auch unsere Zukunft. Und das ist mein zweiter Punkt. Wir haben eine gemeinsame Zukunft, Vers 24. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen. Hier sehen wir die Zukunft eines jeden natürlichen Menschen. Das ist unsere eigentliche Zukunft. Wie das Gras auf dem Feld und wie die Blume auf der Wiese, wie sie heute noch grün und blühen und morgen sind sie schon fort. Verwelkt, verdorrt, verfallen. Und so sind wir Menschen eigentlich. Das ist unsere eigentliche natürliche Bestimmung seit dem Sündenfall. Und auch die herrlichsten und schönsten und stärksten und reichsten und mächtigsten von uns, selbst die Könige in all ihrer Pracht, sie vergehen. Sie sind flüchtig, vergänglich, letztendlich sind wir nichts als jämmerlich. Als Petrus aber diese Worte hier aufschrieb, zitierte er die Heilige Schrift. Deswegen ist das in der Elberfelder in Anführungsstrichen. Luther gibt sogar vielleicht noch die Versangabe mit, wo es herkommt. Denn ihr fragt euch vielleicht, wie nehme ich aus diesen Versen jetzt unsere herrliche gemeinsame Zukunft heraus? Weil hier ist nur die Rede davon, dass wir verwelken werden, dass wir sterben werden, vergehen werden. Nun, Petrus zitiert hier aus Jesaja Kapitel 40. Schlagt mal mit mir auf zu Jesaja Kapitel 40, bleibt aber bitte noch mit einem Finger dort in 1. Petrus, weil da gehen wir zurück. Jesaja Kapitel 40. Worum geht es in diesem Kapitel? Nun, die Juden mussten ins babylonische Exil wegen ihrer Sünde. Der Herr aber gab ihnen ein Wort, eine Verheißung, eine frohe Botschaft. Er wird sie retten. Er wird sie tatsächlich retten aus den Händen dieser Weltmacht Babylon. Er ist so mächtig, dass wenn er sein Versprechen gibt, dass niemand sein Wort verhindern kann. Die Israeliten waren nämlich sehr niedergeschlagen, sehr trostlos, sehr hoffnungslos in diesem fremden Land. Aber Gott verspricht ihnen Trost. Er wird zur Rettung kommen. Und darum heißt es gleich am Anfang von Jesaja 40, tröstet, tröstet mein Volk, spricht Gott. Gott selbst ist so mächtig, dass er eingreifen wird und selbst das babylonische Reich in all seiner Pracht und Macht wird wie Gras vergehen. Das Wort trifft ein, es bleibt bestehen, aber die Königreiche dieser Welt verwelken. Jetzt lest mal mit mir auf Vers 6. Eine Stimme spricht, rufe. Und ich sage, was soll ich rufen? Ja, rufe, alles Fleisch ist Gras und alle seine Anmut wie die Blume des Feldes. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt, denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Fürwahr, das Volk, ich meine alle Menschen, ist wie Gras. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt, aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Weiter ab Vers 15. Siehe, Nationen gelten wie ein Tropfen am Eimer und wie Staub auf der Waagschale. Siehe, Inseln hebt er hoch wie ein Stäubchen. Vers 17. Alle Nationen sind wie nichts vor ihm und gelten ihn als nichtig und leer. Ab Vers 23. Der die Fürsten dem Nichts übergibt, die Richter der Erde der Nichtigkeit gleich macht. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum hat ihr Stamm Wurzeln in der Erde getrieben, so bläst er sie schon an. Sie verdorren und ein Sturmwind trägt sie wie Stoppeln hinweg. Mit wem wollt ihr mich vergleichen, dem ich gleich wäre, spricht der Heilige. So, der Herr betont hier, dass er der Ewige, der Allmächtige ist. Und was ist Babylon? Alle die Mächtigen dieser Welt, sie sind für ihn wie nichts. Wenn Gott eine Zusage gibt, dann ist darauf wirklich Verlass. Sein Wort ist lebendig und mächtig und hat Bestand. Babylon aber, alle Menschen werden verdorren und verwelken, all die Macht und all die Pracht. Das heißt, Gott wird seine Zusage einhalten in Bezug auf Israel. Und keiner wird ihn daran hindern. Es ist sein lebendiges, mächtiges Wort. Und alles Fleisch, was ihm widersteht, ist wie nichts zu rechnen. Und hier kommt nun der Punkt. Petrus wendet diese Verse jetzt auf die Christen an, zu denen er schreibt. Denn wir haben gelernt, Petrus sieht die Christen uns wie die, die im babylonischen Exil sind. Sie sind in der Fremdlingschaft. Sie sind eben nicht im gelobten Land, nicht im Himmel. Sie sind in der Fremde. Sie werden hier unterdrückt und angefochten. Sie sollen verführt werden, sich der Welt anzupassen. Sie werden angefeindet, denn sie sind Fremdkörper. Aber auch bei uns gibt es Hoffnung. Die Botschaft der Befreiung. Ein Wort, das nicht vergeht. Gottes zuverlässiges Wort erhält, was er verspricht. Er wird uns befreien aus dem Exil. Er wird uns herausführen. Nun, die Juden erwarteten die Befreiung aus dem Exil von Babylon. Und dieses Wort ist eingetreten. Der Herr hat sein Wort erfüllt. Aber Jesaja 40 spricht von einer noch viel größeren Erlösung und Befreiung. Dann lest mal mit mir ab Vers 3 in Jesaja 40. Diese Worte kommen euch bekannt vor. Jesaja ab Vers 3. Eine Stimme ruft in der Wüste. Bahnt den Weg des Herrn. Ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Unebene soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Talebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird ihn sehen. Denn der Mund des Herrn hat geredet. Wer zitiert diese Worte im Neuen Testament? Johannes der Täufer. Er kommt und verkündigt eine größere Befreiung. Der Herr wird kommen. Er wird allem Fleisch erscheinen. Der Mund des Herrn hat es geredet. Er verkündigt die größere Befreiung. Der Herr wird erscheinen und wird uns aus dieser Gefangenschaft, ja der Gefangenschaft der Sünde, herausführen. Herausführen aus der verlorenen Welt. Und das ist nun die frohe Botschaft. Lest mit mir Jesaja Kapitel 40 ab Vers 9. Auf einem hohen Berg steig hinauf, du Freudenboten Zion. Erheb mit Macht deine Stimme, du Freudenboten Jerusalem. Erhebe sie, fürchte dich nicht. Sprich zu den Städten Judas, siehe da, euer Gott. Siehe, der Herr kommt mit Kraft und sein Arm übt die Herrschaft über ihn aus. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und seine Belohnung geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinem Arm nehmen und in seinem Gewandbausch tragen. Die säugenden Muttertiere wird er fürsorglich leiten. Hier ist die Rede von einem Hirten, der erscheinen wird und seine Schafe herausführen wird. Das ist die frohe Botschaft, dass Gott selbst erscheinen wird, um uns zu erlösen. Und darum schaut, wenn wir jetzt zurückgehen zu Petrus, schaut, wie er jetzt diese Worte deutet, diese frohe Botschaft, die wir gehört haben in Jesaja, von dieser Erlösung, dass der Herr selbst kommen wird. Er deutet diese Worte, Vers 25. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Das ist es, die frohe Botschaft von Christus, dem Erlöser. Wir hörten einst diese Botschaft verkündigt in der Predigt und als wir es hörten, diese Worte, drangen sie in unser Herz hinein und schafften neues Leben zu einer lebendigen Hoffnung. Erinnert euch daran, was wir in 1. Petrus Kapitel 1 gelesen haben, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat. Wozu? Zu einer lebendigen Hoffnung. Wie? Durch die Auferstehung Jesu Christi aus dem Tod. Wozu? Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Verstehst du? Christus, der Erlöser, kam in diese Welt, in diese vergängliche Welt. Durch seinen Tod besiegte er den Tod, die Vergänglichkeit. Und durch seine Auferstehung, durch seine Rettung wird uns nun das Unvergängliche verkündigt, die ewige Erlösung. Dieses Wort der Ewigkeit wurde uns gepredigt. Es wirkte wie ein Same in unserem Herzen in Zeugungskraft, sodass wir nun nicht mehr länger zu der vergänglichen Welt gehören, sondern unvergängliche Hoffnung haben. Eine Hoffnung, die all das Vergängliche überschreitet, das Irdische, das Zeitliche überragt, dass wir nun ganz hoffen auf die ewige Herrlichkeit, auf das ewige Erbe, das unverwelklich, unvergänglich ist, unbefleckt. Das, was nie vergeht, durch Jesus Christus, die ewige Herrlichkeit. Seht ihr, warum ich sagte, dass uns auch die gemeinsame Hoffnung, die gemeinsame Zukunft verbindet? Petrus schreibt das hier nicht, um uns bloß daran zu erinnern, dass wir sterben werden. Er zitiert aus Jesaja, um uns daran zu erinnern, dass wir aus dieser vergänglichen Welt heraus erlöst und befreit werden. Denn das Wort, das uns gezeugt hat, bleibt in Ewigkeit und damit auch wir, denn wir sind wiedergeboren. Wir sind vereint in einer herrlichen Herkunft. Wir sind vereint in einer herrlichen Zukunft. Oder anders gesagt, wir alle kommen von Gott und wir alle gehen zu Gott. Unsere Liebe gründet eben nicht auf bloßer Sympathie und leibliche Verwandtschaft oder irdische Volkszugehörigkeit, sondern darauf, dass wir vom Herrn kommen und dass wir zum Herrn gehen. Und so verbunden als Brüder halten wir aneinander fest mit unvergänglicher, beständiger, ja unsterblicher Liebe. Denn alles vergeht, aber unsere Familie bleibt. Unsere Familie bleibt. Und darum halten wir aneinander fest, komme, was wolle. Und wenn wir gemeinsam durchs Feuer gehen. Und so will ich dich fragen, hast du diese gemeinsame herrliche Herkunft? Bist du aus dem Geschlecht Gottes? Hat er dich gezeugt? Denn ich will dir sagen, der Apostel Paulus sagt in 1. Korinther 15, dies aber sage ich euch, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können, auch die Vergänglichkeit nicht die Unvergänglichkeit erbt. Bist du nichts als vergängliches Fleisch, Blut? Oder hat Gott in dir das Ewige erzeugt? Wenn nicht, wirst du sterben. Auf ewig sterben. Du wirst vergehen. Darum sagt Jesus in Johannes Kapitel 3, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, wird er das Reich Gottes nicht sehen. Du wirst das Reich Gottes nicht sehen. Wenn du nicht vom Neuen geboren bist, bist du wiedergeboren. Es ist die wichtigste Frage, die du dir stellen musst und für die du eine Antwort brauchst, dass du nicht eher stirbst, als dass du eine Antwort hast. Wundere dich nicht, dass ich dir sage, du musst vom Neuen geboren werden. Wie kannst du vom Neuen gezeugt werden? Allein durch das Wort Gottes. Allein durch das Evangelium. Du musst das Wort annehmen. Du musst das Wort hören und zu Herzen nehmen. Und das Wort hat Kraft. Vor ein paar Jahren, da fanden Archäologen in Amerika bei Ausgrabungen ein Tongefäß mit 800 Jahren alten Samenkörnern, Kürbiskerne. Eine Kürbisart, die schon ausgestorben war. Und das Erstaunliche war, diese Samen, sie pflanzten sie und diese Samen waren noch lebendig. Sie begannen zu keimen. Leben entstand. 800 Jahre alte Samen. Das Evangelium, das tausende Jahre alt ist. Es hat an seiner Kraft nicht verloren. Es vermag dich heute, am heutigen Tag, neu zu zeugen, dass du ein neuer Mensch bist, nicht mehr der gleiche, sondern aus dem ewigen Geschlecht der Königskinder Gottes. Möge das Wort dich eindringen und Leben schaffen. Denn sein Wort, das er geredet hat, sind Geist und sind Leben. Möge es sich so an dir erweisen, heute. Komm zu Christus und nimm sein heiliges Evangelium an. Dass er der Retter ist, der uns befreit aus aller Vergänglichkeit durch seinen Tod und sein Auferstehen. Uns aber, die wir gerettet sind, wir wollen uns daran erinnern, dass alles vergeht, dass alles vergänglich ist. Und dass wir darum, wie Petrus sagt, alle unsere Hoffnung völlig auf diese kommende Gnade setzen, die erscheinen wird, wenn Christus sein ewiges Reich aufrichtet. Und wie tun wir das? Ja, auch indem wir aneinander festhalten mit ungeheuchelter Liebe. Denn du musst wissen, alles, was du in deine Brüder investierst, an Liebe und Fürsorge, bleibt ewig bestehen. Denn alles vergeht, aber unsere Familie bleibt. Und sag mir, spricht nicht gerade das Abendmahl von diesen beiden herrlichen Dingen, von unserer herrlichen Herkunft und von unserer herrlichen Zukunft? Ist es nicht so, dass wir im Abendmahl sehen, was Christus getan hat für uns? Sehen wir nicht veranschaulich für uns das herrliche Evangelium? Das Evangelium, das uns neu gezeugt hat zu einer lebendigen Hoffnung durch das Opfer Jesu Christi? Und sehen wir nicht, dass wir darin vereint sind, weil wir trinken aus einem Kelch und essen von einem Leib Brot? Dass wir eins sind in unserer Herkunft, in unserer Abstammung? Und sehen wir nicht auch im Abendmahl unsere herrliche Zukunft, dass wir dieses Mal feiern werden, bis er wiederkommt? Bis wir versammelt sein werden an seinem Tisch mit Abraham, Isaac und Jakob und allen Heiligen aus dem Reich Gottes zu aller Zeit? Und wir werden gemeinsam mit ihm feiern und das Mahl essen und trinken zu seiner Ehre, weil diese herrliche, unvergängliche Zukunft auf uns wartet. So ihr Lieben, lasst uns feiern und fröhlich sein und glücklich sein in dem Herrn, weil wir eine herrliche Herkunft haben und eine herrliche Zukunft. Und so lasst uns aneinander festhalten, einander lieben und in Liebe zu dem Herrn und in Liebe zueinander dieses heilige Abendmahl feiern. Möge sein heiliges Wort uns heute Morgen dazu beleben und stärken, zu seiner Ehre allein. Amen.
Amen.